Wir stecken mitten in einem großen Verlust von Biodiversität. Täglich verschwinden Arten von der Erde, auch durch menschlichen Einfluss. Dass Arten aussterben, das hat's im Lauf der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Mehr als einmal ist fast das gesamte Leben auf der Erde ausgelöscht worden.
Um einen Eindruck vom Leben in früheren Erdzeitaltern zu bekommen, geht man am besten in ein Museum für Paläontologie. Eine solche Sammlung von Fossilien findet man auch in München, unweit des Lehnbachhauses.
Einem mächtigen Urelefanten stehen wir hier staunend gegenüber. Mulmig wird uns angesichts eines Reptils, dem sogenannten Bradysaurus, auch wenn der etwas tapsig wirkt. Sein Schädel ist so groß wie ein Baby. Und dann schwebt noch der Flugsaurier Pteranodon über uns. Seine ausgebreiteten Flügel überspannen leicht zwei hintereinander liegende Menschen.
All diese fantastischen Lebewesen sind schon lange ausgestorben. Aber auch in jüngerer Zeit sind zahlreiche große und kleine Tiere von der Erde verschwunden, erzählt Tassilo Franke von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen in Bayern. Er demonstriert das an einem gut 20 cm großen Fossil, das er aus seinem Rucksack holt.
Das erste Stück, was ich hier dabei habe, der Backenzahn eines Wollhaarmammuts. Also das Wollhaarmammut ist eine Art, die wirklich in geschichtlicher Zeit von der Erde verschwunden ist. Also als die Ägypter schon angefangen haben, ihre Pyramiden zu bauen, sind die letzten Wollhaarmammuts vermutlich noch herumgelaufen.
Das Artensterben zieht sich durch die gesamte Erdgeschichte. Die beginnt vor gut 4,5 Milliarden Jahren. Unser Planet ist damals wüst und leer, aber für geologische Maßstäbe nicht lange. Nach einer 0,5 Milliarde Jahre tauchen Einzeller auf. Und viel später.
630 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
Mehrzellige Lebewesen, die sogenannte Ediacara-Fauna.
Auch im Paläontologischen Museum in München sind diese seltsamen Lebewesen zu sehen. Noch unfähig, sich selbst zu bewegen und darauf angewiesen, Bakterienschleim und andere Nährstoffe über ihre Oberfläche aufzunehmen. Rund 40 Millionen Jahre sind die Ediacara mit den Einzellern unter sich. Doch das ändert sich ziemlich plötzlich. Die Wissenschaft hat dafür einen treffenden Begriff. Nach dem damaligen Erdzeitalter spricht sie von der kambrischen Explosion des Lebens.
540 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
Das war wie eine große Versuchsküche, wo die Evolution alles Mögliche ausprobiert hat, aber wo im Endeffekt dann auch die Formen übrig geblieben sind, auf die wir uns selbst als unsere Vorfahren zurückberufen können. Und zwar die Wirbeltiere nahmen da ihren Ursprung, die Wirbellosen, alle Wirbellosengruppen, die Insekten, die Gliederfüßer, alles nahm damals in dieser kambrischen Explosion seinen heutigen Ursprung. Aber was diese Formen auszeichnet, ist der Umstand, dass sie sich von anderen Lebewesen ernährt haben. Und, was auch ganz wichtig ist, dass sie nicht nur bewegungslos, weitgehend bewegungslos irgendwo rumwaberten, sondern dass sie sehr hochmobil waren und zum Teil auch im Meeresboden gewühlt haben. Auf der anderen Seite haben sich diese kambrischen Lebewesen dann aber auch von diesen Ediacara-Lebewesen ernährt und dazu geführt, dass es die irgendwann dann nicht mehr gegeben hat.
Zum ersten Mal wird eine Gruppe von Lebewesen von der Erde verdrängt. Von Lebewesen, die sich fortbewegen und aktiv auf Nahrungssuche gehen können. Doch die Ediacara werden nicht die einzigen bleiben, von denen es heute nur noch Fossilien gibt. Zunächst ist nach der kambrischen Explosion die bis dahin größte Biodiversität erreicht.
Muscheln, Stachelhäuter und viele andere Lebewesen bevölkern die Meere.
Dann aber beginnt eine Kältephase auf der Erde, wie so oft in ihrer Geschichte.
450 Millionen Jahre vor unserer Zeit, das erste Massenaussterben.
Jetzt kommt die Plattentektonik ins Spiel. Der Kontinent Gondwana verschiebt sich in Richtung Südpol. Dort ist es so kalt, dass er umso mehr vereist, je weiter er nach Süden gerät. Und dieses Eis ist nichts anderes als Wasser, das dem Meer fehlt. Dadurch sinkt der Meeresspiegel weltweit dramatisch. Für viele Organismen gibt es keinen Lebensraum mehr. Nach nur 2 Millionen Jahren, in geologischen Zeiträumen ein Wimpernschlag, sind 85% der Arten verschwunden. Kaltes Klima und die Plattentektonik, das sind zwei wichtige Ursachen dieses ersten Massenaussterbens. Tassilo Franke.
Alle Artensterben der Geschichte, alle Massenaussterben sind, man nennt es multikausal. Das bedeutet, haben also mehrere Ursachen und nicht nur eine.
Nach dem ersten großen Verschwinden von Arten ist Platz für Neues. Vor allem im Meer entwickelt sich eine große Vielfalt.
Panzerfische, Knochenfische, Stachelhaie, auch der noch lebende Quastenflosser entstehen in dieser Zeit. Tiere mit amphibischer Lebensweise machen die ersten Schritte an Land. Dort beginnen auch Pflanzen ihren Siegeszug. Sie erobern die Uferbereiche und später die Landmassen. Bärlapp, Farn und bis zu 30 Meter große Schachtelhalme bestimmen das Bild.
370 Millionen Jahre vor unserer Zeit, das zweite Massenaussterben.
Das Klima ist zunächst warm. Man kann sich eine Art weltweiten tropischen Regenwald vorstellen. Viele Pflanzen auf der Erde, das ändert aber das Klima sehr deutlich. Der Grund? Pflanzen brauchen Kohlendioxid zum Wachsen. Das Treibhausgas, das uns heute zu schaffen macht, damals wird es in großer Menge von den ausgedehnten Wäldern aufgenommen. Und wenn das Treibhausgas rasch weniger wird, fällt die Temperatur drastisch.
Das hängt damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt die Landpflanzen ungemein sich entwickelt haben und in dem Zeitalter globale Wälder entwickelt haben. Das heißt also, auf der Erde waren Waldökosysteme, die das heutige Maß vermutlich bei weitem überschritten haben.
Erklärt Wolfgang Oschmann, Geologe und Spezialist für das Klima im Laufe der Erdgeschichte an der Universität Frankfurt am Main. Der Temperatursturz hat zur Folge, dass viele Pflanzen absterben und als Biomasse in die Meere gespült werden. Diese werden massiv überdüngt. Der Sauerstoff im Ozean wird knapp. Auch aus anderen Gründen verändert sich die Meereschemie mehrmals deutlich, wie man an Fossilien heute noch erkennen kann. Warum? Darüber ist die Wissenschaft sich nicht einig. Unter anderem fallen in diese Zeit langanhaltende Vulkanausbrüche und ein Asteroideneinschlag. Wie auch immer, vielen Meereslebewesen fehlt schon bald die Nahrungsgrundlage. Etwa 3/4 der damals lebenden Arten verschwinden in kurzer Zeit. Jetzt ist Platz für Pflanzenarten, die mit kühlerem Klima zurechtkommen.
Die ersten Nadelbäume entstehen. Einige Farnarten und Schachtelhalme haben das Aussterben überlebt. Sie wachsen meist in Sümpfen und verrotten dort zu Kohle, Öl und Erdgas. Reptilien und Insekten tauchen auf. Im Meer dominieren zunächst viele kleinere Arten. Auch die Ammoniten, die es schon länger gibt, bekommen eine neue Chance. Weichtiere, die in schneckenartigen Schalen leben. Sie werden rasch ebenso erfolgreich wie Trilobiten, von denen einige ebenfalls das letzte Aussterben überlebt haben. Gliederfüßer, die einem mal wie Krebse, dann wieder wie Spinnen oder Insekten vorkommen.
Es ist eine unglaublich erfolgreiche Gruppe. Sie sind vor über einer halben Milliarde Jahre plötzlich entstanden und haben dann die Weltmeere besiedelt und sind dann aber zur Perm-Trias-Wende vor ungefähr 250 Millionen Jahren endgültig von der Erdoberfläche verschwunden.
250 Millionen Jahre vor unserer Zeit, das dritte und größte Massenaussterben.
Die Wende vom Erdzeitalter namens Perm zum nächsten, das Trias heißt, kennzeichnet das massivste Aussterben von Arten, das es auf der Erde jemals gegeben hat.
Naja, man spricht ja heutzutage viel von Kipppunkten, die man überschreitet. Und die Perm-Trias-Wende war eine einzige Dominokette, wo ein Stein nach dem anderen umgefallen ist und die nächste Katastrophe ausgelöst hat. Das ist wie das Drehbuch zu dem schlechten Horrorfilm. Ein Desaster ist die Ursache des nächsten, was einerseits wiederum mehrere Desaster gleichzeitig auslöst. Und diese Chain of Disasters hat eigentlich dann dazu geführt, dass das Leben fast vollständig von der Erde verschwunden ist und fast 10 Millionen Jahre gebraucht hat, um sich wieder einigermaßen davon zu erholen.
Die Katastrophe beginnt mit massiven Vulkanausbrüchen im heutigen Sibirien. Lava ergießt sich in einer 3 Kilometer mächtigen Schicht über ein Gebiet, das halb so groß ist wie die Europäische Union. Saure vulkanische Gase verwandeln das Meer in kurzer Zeit in tödliche Schwefelsäure. Außerdem entzünden sich großflächig riesige Kohlelager. Sie setzen Gase frei, die die Ozonschicht stark schädigen. Was an Land noch überlebt hat, wird jetzt von der UV-Strahlung der Sonne gegrillt. Zudem erzeugen die Brände eine riesige Menge des Treibhausgases Kohlendioxid. Dadurch wird es auf der Erde so heiß wie nie zuvor.
Und das hat natürlich verheerende Auswirkungen auf das Leben gehabt. Also es sind ungefähr 95-97% aller Meeresorganismen ausgestorben. Es sind über 3/4 aller Landlebewesen ausgestorben. Man wundert sich sogar, muss ich sagen, dass überhaupt irgendwas überlebt hat.
Im Meer sind das ausgerechnet Bakterien, die Schwefelwasserstoff freisetzen. Ein giftiges Gas, das dem wenigen verbleibenden Leben fast den Rest gibt. Durch das extreme Treibhausgasklima schmilzt gefrorenes Methan am Meeresgrund. Das frei werdende Klimagas erwärmt die Erde noch weiter. 36 Grad Celsius Durchschnittstemperatur werden erreicht. Im Inneren des einzigen Großkontinents bis zu 70 Grad.
Und so geht es weiter. Ein Kipppunkt folgt dem anderen. Am Ende des Perm sind die allermeisten Lebewesen entweder von Lava verschüttet, durch die UV-Strahlung geröstet, mit Schwefelwasserstoff und Vulkangasen vergiftet oder aufgelöst im Säurebad des Meeres.
So erstaunlich es ist, selbst dieses Desaster von vor 250 Millionen Jahren haben einige Arten überlebt. Ein neues Zeitalter beginnt.
Im Meer können sich die wenigen verbliebenen Ammoniten nicht mehr recht durchsetzen. Muscheln tauchen auf. Knochenfische entwickeln sich ebenso weiter wie die Konodonten, lanzenförmige Weichtiere, von denen manche an Seeschlangen erinnern. Auch an Land ändert sich die Lebewelt. Krokodile bestimmen das Bild. Damals schnelle Jäger, die den ersten Sauriern kaum eine Chance lassen. Farne und Schachtelhalme gibt es zwar noch, doch sie bekommen Konkurrenz. Palmen- und Kiefernartige Pflanzen verbreiten sich, Ginkgos und die ersten Pflanzen, die frühe Formen von Blüten bilden.
210 Millionen Jahre vor unserer Zeit, das vierte Massenaussterben.
Die neue Artenvielfalt hat nicht viel Zeit, sich zu entwickeln. Nicht einmal 50 Millionen Jahre, bis erneut massenhaft Arten von der Erde verschwinden.
Die Hauptursache war die Geburt eines Ozeans, und zwar des Atlantischen Ozeans. Irgendwann hat sich, ähnlich wie wir es heute aus Ostafrika kennen, haben sich große Grabenbrüche gebildet.
Wo die Grabenbrüche zu groß werden, strömt Meerwasser ein. Der Atlantik entsteht. Doch das allein führt noch nicht dazu, dass damals viele Arten nicht überleben.
Also im Endeffekt ist die Entstehung des Ozeans nicht das Problem gewesen für die Arten, sondern die Umstände, die damit einhergingen, nämlich eben dieses Aufsteigen von ungeheuren Lavamengen und Kohlendioxid wieder. Wir hatten also wieder einen Klimawandel, der dieses ganze Szenario wieder in Gang gesetzt hat. Temperaturen in die Höhe geschossen, Ozeanversauerung, das heißt ganze Kalkschalenorganismen gehen zugrunde, dann wieder Teile des Ozeans komplett frei von Sauerstoff und diese ganze Kausalkette, die eigentlich fast alle Massenaussterben zu eigen haben.
Etwa 70% der Arten überleben das nicht. Besonders die Meeresfauna ist betroffen. Muscheln lösen sich im sauren Wasser auf, die schlangenähnlichen Konodonten ersticken und verschwinden endgültig von der Erde. Wieder entstehen neue Lebensformen auf den Kontinenten, bei warmem Klima mit eisfreien Polen.
Säugetiere tauchen auf. Zum Beispiel Beuteltiere. im Meer leben Reptilien und immer noch die schneckenartigen Ammoniten, die jetzt eine große Vielfalt erreichen. Bärlapp, Farne, Ginkgo und Nadelbäume bekommen Konkurrenz durch Blütenpflanzen und Laubbäume. Doch eine Artengruppe, deren erste Vertreter es vorher schon gab, beherrscht alle anderen: die Dinosaurier. Am Naturhistorischen Museum in Berlin ist Daniela Schwarz für die zahlreichen Exponate aus dieser äußerst erfolgreichen Tiergruppe zuständig. Darunter ist auch ein vollständiges Skelett des furchterregenden Tyrannosaurus Rex.
Sie wurden riesengroß. Es gab auch kleine Dinosaurier, aber es gab eben auch viele wirklich sehr große Gruppen. Das ist ja das Hauptmerkmal der Dinos. Es gab dann bei den Raubsauriern die gefiederten Dinosaurier. Und durch diese Diversität haben die das einfach geschafft, sich zu diesen sogenannten Herrscherreptilien im terrestrischen Lebensraum zu entwickeln.
Bis zum Nord- und Südpol breiten die Dinosaurier sich aus und dominieren das Bild der gesamten Erde. Einige von ihnen sind mit Flughäuten und Federn in der Luft unterwegs, wie der Archaeopteryx, dessen schönste Fossilien im Jurakalk bei Solnhofen gefunden wurden.
Vor 66 Millionen Jahren das fünfte Massenaussterben.
Auch diese reiche Lebenswelt ist zum großen Teil dem Untergang geweiht. Und der Auslöser trifft sie dieses Mal nicht schleichend, sondern schlagartig. Ein 14 Kilometer großer Meteorit trifft die Erde dort, wo heute der Golf von Mexiko ist.
Bei einem Meteoriteneinschlag von diesem Ausmaß, wie man es da rekonstruiert hat, kann man davon ausgehen, dass eben neben diesen unmittelbaren Auswirkungen, also dieser Hitzewelle, der Schockwelle, die dann wirklich über tausende Kilometer erstmal alles auslöscht, dass es dann auch zu globalen Auswirkungen kommt. Es gibt einen hohen Staubeintrag in die Luft und giftige Gase entweichen. Das führt zum einen zu extrem sauren Niederschlägen, die natürlich dann die Meere und Flüsse vergiftet haben. Und zum anderen war das Sonnenlicht ausgeblendet. Es war also durch diesen Staub wirklich Wolkenschichten und Dunkelheit. Man spricht also von einem sogenannten polaren Winter über lange Zeit, der dann dazu geführt hat, dass eben aus Mangel an Sonnenlicht natürlich alle Pflanzen und auch das Phytoplankton im Wasser, die da Photosynthese betreiben, dass die nicht mehr weiter existieren konnten und dadurch auch die Nahrungsgrundlage für viele andere Tierarten zugrunde ging.
So einschneidend der Meteoriteneinschlag gewesen ist, auch für dieses massenhafte Aussterben gibt es mehrere Gründe. Zuvor schon haben die Kontinente sich so verschoben, dass Lebensräume der Dinosaurier auseinandergerissen werden. Die Plattentektonik verändert auch die Meeresströmungen. In vielen Gebieten wird es deutlich kälter. Und es gibt mal wieder heftige Vulkanausbrüche, dieses Mal im heutigen Indien.
Was man natürlich sehen kann, ist, dass so ein System, wenn es schon geschwächt ist, wie es ja heute im Prinzip auch ist, manchmal nur noch einen kleinen Schubs braucht und dann bricht eben wirklich alles zusammen.
Dabei speien die Vulkane auch die Treibhausgase Methan und Kohlendioxid aus, die das Klima ziemlich rasch wieder erwärmen. Doch da hat das verheerende Ereignis bereits dazu geführt, dass 3/4 der Arten von der Erde verschwunden sind. Darunter die alles beherrschenden Dinosaurier. Nur die Vögel überleben. Den Ammoniten hat das letzte große Massenaussterben ebenfalls endgültig den Garaus gemacht.
Seit 150 Jahren das nächste Massenaussterben beginnt. Oder lässt es sich noch abwenden?
Auch heute ist das System Erde zweifellos geschwächt. Viele Lebensräume werden auch gegenwärtig auseinandergerissen und verschwinden. Durch Straßenbau und Gewerbegebiete, durch die Abholzung tropischer Wälder oder durch die Erwärmung der Ozeane. Tassilo Franke.
Es gibt kaum noch einen Winkel, zumindest bei uns in Mitteleuropa, auf der Erde, der nicht vom Menschen umgestaltet wurde. Und das hat natürlich massive Konsequenzen. Und damit das alles möglich wird, auch die ganzen Städte und die ganze Infrastruktur, um Güter und Menschen von einem Ort zum anderen zu transportieren, brauchen wir natürlich Energie. Und zum allerersten Mal ist ein Lebewesen auf die Idee gekommen, nicht nur die vorhandene Biomasse anzuzünden und die dabei frei werdende Energie zu nutzen, sondern auch die Biomasse längst vergangener Erdzeitalter, die in Form von Erdgas, Erdöl, Steinkohle über Jahrmillionen in der Erde verschlossen war.
Das erinnert an die Zeit vor 250 Millionen Jahren, an das verheerendste Massenaussterben jemals. Damals haben sich Kohlelager großflächig entzündet, Kohlendioxid freigesetzt und das Klima so rasch angeheizt, dass die meisten Arten damit nicht zurechtkamen. Die Ursache war damals, dass eine Kette von Vulkanen ausgebrochen ist. Heute ist es menschliche Aktivität, die Kohle, Öl und Gas verfeuert. Der Geologe Wolfgang Oschmann von der Universität Frankfurt am Main.
Erdgeschichtlich gesehen ist unsere Gegenwartsphase immer noch ein Eiszeitmodus gewesen, muss man jetzt mittlerweile sagen, weil wir durch das, was wir Menschen gemacht haben, den CO2-Wert völlig entkoppelt haben.
Entkoppelt von den natürlichen Schwankungen, die es in der Erdgeschichte immer gegeben hat. Von der Menge des Schicksalsgases Kohlendioxid in der Atmosphäre hängt das Klima auf unserem Planeten ab. CO2 bestimmt über die Temperatur, die Eisbedeckung und den Meeresspiegel und entscheidet damit über die Frage, welche Arten leben hier?
Wir haben drastische natürliche Schwankungen im Verlauf der Erdgeschichte gehabt. Allerdings, was wir jetzt durch die Industrialisierung die letzten 150, 180 Jahre gemacht haben, ist unvergleichlich in der Erdgeschichte.
Erleben wir also gerade das sechste Massenaussterben? Manche Wissenschaftler sehen das so, andere vermeiden diesen Begriff. Einig sind sie sich aber darin, wir stecken in einer massiven Biodiversitätskrise. Und die wird eindeutig durch die Zerstörung von Lebensräumen, die Verschmutzung der Umwelt und die Aufheizung des Planeten verursacht. Setzt sich das so fort, dann scheint das sechste Massenaussterben unvermeidlich. Und es könnte auch die Art Homo sapiens treffen. Tassilo Franke.
Also im Endeffekt wird auch nach dem nächsten großen Massenaussterben die Erde wieder unendlich viele freie ökologische Nischen zur Verfügung stellen, mehr oder weniger für die Evolution, die natürlich alle besetzt werden. Und in der Rückschau, vielleicht in 50, 60 Millionen Jahren, wird dann eine andere intelligente Art sagen, damals, vor 50 Millionen Jahren, bei diesem Massenaussterben, als dieser komische zweibeinige Primat hier rumgelaufen ist, wenn der nicht gewesen wäre und dieses Massenaussterben verursacht hätte, dann hätte die Evolution nie den Weg eingeschlagen, der zu unserer Existenz geführt hätte. Also können wir ihm dankbar sein. Und wir sollten alles Mögliche in Bewegung setzen, um dafür zu sorgen, dass es nicht dazu kommt. Also wir können tatsächlich noch sehr, sehr viel machen, um ein nächstes großes Massenaussterben zu verhindern.
Dass das möglich ist, zeigen die Erfolge von ernsthaften Naturschutzmaßnahmen, die nicht nur auf dem Papier stehen. Ob die Menschheit es allerdings schafft, das nächste große Aussterben zu verhindern, ist offen. Denn den größten Einfluss auf die Lebenswelt hat sie nicht in der Hand. Die geologischen Veränderungen der Erde, die unaufhaltsam weitergehen. Doch wenn wir nicht umsteuern, dann könnten schon die nächsten gewaltigen Vulkanausbrüche der kleine Schubs sein, der das deutlich geschwächte Erdsystem zum nächsten Massenaussterben führt.
Helmut Nordwig über die Geschichte des Artensterbens von der Urzeit bis heute. Mehr Radiowissen-Folgen rund um Biodiversität findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Eine Auswahl an Folgen steht auch in den Shownotes.